Hallo zusammen. Bevor wir heute loslegen, muss noch kurz was runterladen, das funktioniert sonst technisch nicht. Einen ganz wichtigen organisatorischen Hinweis. Wer hat denn noch kein Beobachtungsprotokoll abgegeben? Weshalb? Warum? Wichtig, wenn Sie das nicht abgeben, rechtzeitig, also jetzt, dann können Sie am Ende zur Klausur nicht antreten. Ja? Also es sind ein paar Termine, die Sie einhalten müssen und das müssen Sie alle nachliefern. Also die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, ich weiß nicht, wie es jetzt genau kommuniziert wurde, war per E-Mail zugeschickt oder hochgeladen, ja? In den jeweiligen Tutorien, jedenfalls sollen die Tutoren das bekommen. Die Idee ist folgende. Sie sollen, wenn Sie ein Beobachtungsprotokoll gemacht haben, ich werde diese Beobachtungsprotokolle, die Sie mir zugeschickt haben, einzelne herauspicken und nächste Woche in der Vorlesung besprechen. Dann haben Sie die Aufgabe, diese Beobachtungsprotokolle selbst in Eigenregie, eigenverantwortlich zu überarbeiten, ja, zu korrigieren. Wenn Sie nicht zu korrigieren sind, weil Sie eh schon toll sind, dann nicht. Aber was ich nicht glaube, der Hintergrund ist, dass Sie selber, es hat keinen Sinn, wenn Sie irgendein Beobachtungsprotokoll machen, die Tutoren gehen drüber und sagen, stimmt nicht, dann kriegen Sie das zurück. Also Peer-to-Peer heißt hier schon, dass Sie machen jetzt einfach einen Versuch, so wie Sie meinen, wie Sie nach heutigem Kenntnisstand ein Beobachtungsprotokoll anfertigen. Heute. Sie können es gar nicht besser können, ja, aber geben Sie sich mal Mühe, wie Sie meinen, wie kann ich ein soziales Ereignis irgendwie dokumentarisch einfangen. Wie kann ich das machen? Und da können Sie alle möglichen Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und das ist wichtig. Es ist nicht so wie im letzten Jahr in der Vorlesung, falls einige hier sind, die im letzten Jahr das gemacht haben, dass hier jeder Einzelne kontrolliert wird und jeder Einzelne kriegt ein Feedback. Nein, das machen wir nicht. Denn ich glaube, Sie sind alt genug, dass Sie es einfach selber eigenverantwortlich auch machen können. Ja, ich werde Ihnen nächste Woche einfach so Beispiele vorstellen, die gut funktionieren.
Kannst du vielleicht zwei
Minuten darüber gehen? Achso, alles klar. Nächste Woche auch Beispiele zurückspiegeln, die gelungen sind und die weniger gelungen sind. Dann kriegen Sie ein Feeling dafür, wie man das macht, worauf man da achten muss. Ja? Gibt es noch irgendeine Frage dazu? Also jetzt noch nichts passiert, es kann jeder antreten, das ist überhaupt kein Problem, aber ab jetzt bitte die Fristen, die Sie ausgemacht haben oder Ihnen mitgeteilt worden sind im Tutorat, dass Sie die auch befolgen. Okay, super, herzlichen Dank. Merci. So, okay, so, was machen wir heute? Heute steht, die Fortsetzung der methodologischen Prinzipien, da machen wir weiter. Und dann Forschungsprozess und Logik qualitativer Forschung. Ganz wichtig, Sie haben ja das quantitative Paradigma, das kennen Sie schon, das haben Sie intus und dass wir heute einfach die Unterschiede herausarbeiten werden. Dann im zweiten Teil gucken wir uns einen Film an, der heißt Kitchen Stories und werden diesen Film vor dem Hintergrund der methodologischen Prinzipien diskutieren und uns zumindest einen Teil werden wir anschauen, die eine Hälfte, den zweiten Teil, den werden Sie dann im Tutorium besprechen im Laufe der nächsten Wochen. Wir hoffen, wir kriegen das irgendwie organisatorisch auch unter. So, nochmal kurz zur Charakteristika. Letzte Woche, ich sag mal, wo sind wir stehen geblieben? Wir hatten besprochen, es geht um das Vorverständnis der qualitativen Sozialforschung, Common Sense, Gegenstand ist vorläufig, denn im Verlauf der Arbeit kann sich der Gegenstand verändern und so weiter. Das hatten wir letzte Woche. Dann ging es jetzt um die 6 zentralen methodologischen Prinzipien, Datenanreicherung, da sind wir stehen geblieben, beziehungsweise hier sind wir stehen geblieben bei Ich bin jetzt da, so war der Schluss, ja, dass diese Äußerung nur vor dem Hintergrund, also ja, eingebettet ist in den Kontext, und vor diesem Hintergrund dieses Kontextes auch erklärbar ist. Jetzt ist dann hier noch eine Erklärung, lautet, soziale Phänomene, so der Einwand, sind sinnhaft strukturiert und was ein einzelnes Ereignis oder ein Merkmal eines sozialen Geschehens bedeutet, ergibt sich wesentlich aus einer kontextuellen Einbettung. Das ist jetzt eine schöne Definition in dem Text, die Sie auch besprochen haben. So, jetzt ein kurzer Sprung, ein Sprung in ein Interview, das wir mit demselben Autor geführt haben, Bergmann. Also, sag mal kurz, Jörg Bergmann ist Professor für qualitative Methoden, empirische Sozialforschung in Bielefeld, ist mittlerweile emeritiert und er wurde gefragt nach einem Prinzip, das seiner Meinung nach zentral ist für die Konversationsanalyse, aber generell für die qualitative Sozialforschung, und das ist aus einem sogenannten, aus einer Lehrdidaktik-Datenbank, die wir aufgebaut haben, dass wir Interviews geführt haben mit Sozialforschern. Sie sollen mal erzählen, all diese Dinge, die nicht in den Lehrbüchern stehen, ja, und die sie auch so mitteilen würden, worauf es denn ankommt, wenn man qualitativ forscht. Das dauert ein paar Minuten. Okay, ich glaube, jetzt noch eine kurze Wiederholung, was er denn da hier eben genau gemeint hat. Ich mache es noch mal größer, aber ich muss gleich noch einen Film zeigen, da lassen wir es mal so. Und zwar, die können Sie eh lesen, es sind interessante Daten und wir haben keine Methoden dafür. Ja? Und das Prinzip, was hier zentral ist, ist das sogenannte Gegenstandsangemessenheit. Wir müssen immer schauen, was haben wir für einen Gegenstand. Der Gegenstand empfiehlt gewissermaßen, mit welchen Methoden wir arbeiten müssen. Ja? Die Methode ist gewissermaßen aus der Beschäftigung mit dem Gegenstand entstanden, also die Konversationsanalyse. Wenn wir jetzt weitergehen zum nächsten, die Methode ist immer nachrangig, das sind jetzt mal die wichtigsten Aussagen, die ich da rausgenommen habe, die Methode ist immer nachrangig gegenüber dem Gegenstand zu denken. Die Methode ist immer nur Mittel zum Zweck, nämlich zum Zweck der Erkenntniserzielung. Die Erkenntniserzielung ist aber immer vom Gegenstand abhängig. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil häufig ist so, wir haben es ja auch, wenn wir das quantitative Beratung mal anschauen, sind diese Fragen einfach, die werden nicht gestellt. Ja? Ich habe eine Methode und die muss ich anwenden und die muss ich entsprechend richtig anwenden. Und da gibt es bestimmte Verfahrensregeln. Wenn ich die einhalte, dann habe ich richtig gewissermaßen geforscht, dann habe ich keinen Fehler gemacht. Aber hier muss ich zunächst mal, deswegen ist auch so wichtig, wenn wir sagen, qualitative Forschung ist immer Feldforschung und Feldforschung heißt ja. Je nachdem, ich habe ein soziales Ereignis, das ich beobachte, ist dann die Beobachtung oder die teilnehmende Beobachtung überhaupt das entsprechende methodische Instrument oder gibt es vielleicht doch andere? Ich kann nicht bei allen möglichen Fragen jemanden befragen, ich kann nicht bei allen möglichen Erkenntnisinteressen jemanden beobachten, ich kann nicht bei allen konversationsanalytisch vorgehen, beispielsweise, oder interaktionsanalytisch. Und das muss ich bedenken, das ist ein zentrales methodologisches Prinzip. Nächstes Prinzip, der methodologische Prinzip war die Exploration. Sie wissen ja, beim qualitativen Paradigma ist ein zirkuläres Verhältnis von Datenerhebung und Datenauswertung. Habe ich schon mehrfach erwähnt. Wir haben Offenheit gegenüber dem Gegenstand. Dann kommen wir zu dem, was Bergmann vorhin meinte. Und wir gehen in gewisser Weise unstrukturiert vor. Ja, gemessen an irgendeinem Ideal. Schritt 1, nach Schritt 2 kommt Schritt 1 und so weiter. Ja. Aufgrund der sogenannten kreisenden Bewegung ermöglichen qualitative Methoden einen explorierenden Zugang zu ihrem Untersuchungsgegenstand und können im Grunde überall dort eingesetzt werden, wo die Forschung Erkundungen betreiben muss, weil sie noch gar nicht weiß, welche Fragen sie überhaupt sinnvollerweise stellen kann. Ist, glaube ich, klar. Aber ich muss halt mal einen Schritt machen, ich muss mal rein, werde schlauer, gehe wieder raus und gehe wieder rein. Und das meint hier eine kreisende Bewegung. Und wir gehen halt nicht so her und vor, dass wir zunächst mal einen ganzen Haufen Daten erheben, ja, ganz viele, 10 Interviews, 20 Interviews, und wir brauchen dann ein Semester dafür und werten das dann danach alles auf einmal aus. Das machen wir nicht, sondern wir machen ein Interview, eine Beobachtung, gehen dann gewissermaßen raus, werten das aus, ja, und gehen dann wieder ins Feld. Ich glaube, dieser Mechanismus sollte irgendwie klar sein. Aber es unterscheidet sich ganz zentral von dem typischerweise quantitativen Paradigma und von dem Vorgehen. Okay, wie geht's weiter? Der Zusammenhang zwischen Entdeckung und Theoriegenerierung. Ich werde später noch was sagen zu den Schließverfahren, Deduktion, Induktion, Abduktion zum Beispiel. Die gelten ja für die Quantitative zum Teil ja auch. Aber wie ist eben der Zusammenhang zwischen, es gibt ja bestehende Theorien, soziologische Theorien, kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche Theorien. Und wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir dann Neues gewissermaßen entdecken oder explorieren? Wie ist denn da dieses Verhältnis? Drum ist die Theorie und drum ist die Praxis. Also wir brauchen die Praxis schon, um die Theorie umzustellen. So könnte man es vielleicht bezogen auf dieses Bildchen da übersetzen. Die qualitative Forschung ist keine reine Handlangerfunktion, hat keine reine Handlangerfunktion für das quantitative Paradigma, ja, genau. Also, dass es nicht nur darum geht, explorieren zu forschen und dann kommt die eigentliche große quantitative Studie. So ist es in den Lehrbüchern in den 70er, 80er Jahren des Öfteren auch dargestellt worden. Hier hat die qualitative Forschung mittlerweile ja, ist selbstbewusster geworden und nimmt für sich in Anspruch, sowas wie eine Anregungs- und Irritationsfunktion zu übernehmen, bezogen auf bestehende theoretische Modelle und die dann zu hinterfragen. Ja? Zentral ist, den Relevanzen der Akteure bzw. den Bedeutungsstrukturen des untersuchten Falles zu folgen. Uns ist gewissermaßen, wenn wir ins Feld gehen, der Akteur steht im Zentrum. Was meint er denn damit? Und meine Beobachtung nimmt dann darauf Bezug. Ja, und das gibt uns auch den Forschungsprozess und die Arbeit im Zusammenhang zwischen Theorie und Empirie auch gewissermaßen vor. Das heißt, davon abgeleitet, dass die Erforschten ein Mitspracherecht bei der Erforschung haben und der Forscher einen Teil seiner Kontrolle abgibt. In dem Sinn sind qualitative Methoden auch unkalkulierbar, spontan und riskant. Diejenigen von Ihnen, die, oder sind ja auch einige Tutoren da, einige, die das auch selbst erfahren haben, glaube ich, in den ersten Schritten, wenn es darum ging, ein Projektseminar zu machen, am Anfang weiß man überhaupt nicht, ja, was darf ich, was darf ich nicht, was kommt denn dann raus und was ist, wenn die mir auch eine Frage stellen, was mache ich dann, wenn die für mich was, also das Forschungsfeld gewissermaßen. Und das ist am Anfang auch in der Lehre gar nicht so einfach zu vermitteln, ihnen zu sagen, sie müssen sich nicht, möchte nicht sagen, sie brauchen keine Sorge haben, sie brauchen keine Angst haben, lassen sie sich darauf ein. Ja? Jeder, der irgendwas zum ersten Mal macht, hätte gerne irgendwie einen Kanon, eine Liste, einen Leitfaden. Der Leitfaden lautet hier, aber lassen Sie sich drauf ein. Ja. Und sagen, ja, ich will aber nicht. Ja, also es verlangt Ihnen da schon einiges ab, aber in den Projektseminaren können Sie das, müssen Sie einfach diese Schritte machen und Sie können sie auch machen und auch unter Anleitung. So, qualitative Forschung entzieht sich einer einfachen Arbeitsteilung und ist ihrem Anspruch nach immer selbst an der Theorieentwicklung beteiligt, indem sie auch auf der Grundlage empirischer Beobachtungen neue konzeptionelle Vorschläge macht, eingespielte theoretische Konstruktionen umstellt und theoretisches Wissen reformuliert. Zur Beruhigung, das müssen Sie nicht leisten, Sie selber. Ja? Also jetzt, also ich würde sagen, am Ende des Studiums, Bachelorarbeit und der Masterarbeit, da können Sie dann da gewissermaßen weiterarbeiten. Da können Sie so schon langsam den Anspruch entwickeln, wenn Ihnen irgendein Modell nicht ganz schlüssig erscheint, dass er sagt, meine empirischen Beobachtungen, die ich gemacht habe im Projektseminar, haben dieses und jenes ergeben und das sollte man zumindest mal überdenken. Ja, also nur vom, das ist das, was leistbar ist im Rahmen dieses Studiums, dass Sie da auch entsprechend einordnen können. Okay, wie geht's weiter? Einzelfallorientierung hatten wir letzte Woche eigentlich auch schon nur ganz kurz, die wichtigsten Sachen. Es geht um einzelne Fälle und die werden, und hier werden die Varianten und Möglichkeiten sozialen Handelns gewissermaßen herausgearbeitet. Also ein Fall halt in seiner Ganzheit, vollständig, ja, das ist hiermit gemeint. Welche spezifischen Eigenarten gibt es? Welche Muster der Sinngenerierung, wenn ich einen Fall herausgreife und den analysiere? Ein Fall kann alles Mögliche sein, ein Einzelfall. Ja, ich kann zum Beispiel eine bestimmte Arzt-Patienten-Interaktion bis ins letzte Detail analysieren und das erschöpfend ausarbeiten. Könnte ich machen. Ja? Oder ja, und eine Menge und viele andere Sachen auch noch. Qualitative Forschung setzt in der Regel an einem Einzelfall an und ist bestrebt, diesen Fall im Hinblick auf seine Bedeutungsstrukturen, Generativmechanismen zu untersuchen. Ihr Ziel ist es, sich reproduzierende Muster der Sinngenerierung und der Kommunikation zu finden, die dem untersuchten Fall eine, seine spezifische Eigenart verleihen. Das klingt jetzt alles sehr, ja, vielleicht gar nicht sofort so eingängig, aber wenn Sie selber dann erstmals jetzt erste Beobachtungen machen müssen und Daten sammeln, wird man dann irgendwie feststellen, okay, ich brauche ja irgendwie Daten, ich brauche erstmal ein Ereignis, eine Fragestellung und dann brauche ich irgendwie, ich muss ja Daten da ableiten. Und deswegen brauchen wir Methoden, um Daten zu produzieren und auf die nehmen wir dann Bezug, wenn wir das, was hier steht, auch realisieren möchten. So, zum Abschluss, es gibt drei Reflexivitätsformen. Und zwar, die erste bezieht sich auf die Erkenntnisvoraussetzungen der Forscherin. Die zweite bezieht sich auf den Erkenntnisgegenstand der Forscherin. Und die dritte bezieht sich auf den Vollzug selber. Ja, ich sage dann später noch was. Also, dass Selbstexplikation ein Gegenstand oder ein Merkmal sozialen Handelns gewissermaßen ist. Ja, darüber hatten wir ja in meinem letzten Termin gesprochen, als es um Garfinkel ging, als es um Geschlecht ging, die Ethnomethodologie, ein zentrales Prinzip war das dabei. Zunächst kurz zu den Erkenntnisvoraussetzungen. Zentral ist, Sie als Forscherin wählen Fragen, Beobachtungen, Kameraperspektive, Formulierungen und so weiter. Das heißt, die Anwesenheit der Forscherin im Feld spiegelt sich auch in den Daten wider. Es ist nicht so, dass Sie sagen, ich war ja dabei und ich sollte, also ich habe eine Frage gestellt, Interview, aber ich darf ja nicht drinnen sein. Oder ich habe eine Beobachtung gemacht, aber also der Versuch, sich selbst aus den Daten rauszukehren mit dem Besen. Ja? Damit hat die qualitative Forschung überhaupt kein Problem, weil wir gewissermaßen von Anfang an in den Daten drinnen sind. Wir sind da, ja? Wir sind immer schon Teil dessen. Ja? Wir machen jetzt nicht so ein Problem daraus, dass wir das irgendwie rauskehren, wie ich es vorhin erwähnt habe. Das heißt, wir begegnen uns immer in den Daten und es ist gewissermaßen ein zentrales Merkmal. Das heißt, warum ist das wichtig? Es ist eine methodologische Prämisse der qualitativen Sozialforschung, dass die Daten, mit denen wir arbeiten, nicht den Status von Objekten hat, die man wie Steine am Ufer finden und einsammeln kann, sondern sie ist in diesem Sinne realismuskritisch, sie nimmt eine konstruktivistische Haltung ein, aufgrund derer man gar nicht mehr von Datensammlung sprechen kann. Es ist vielmehr ein Dialog zwischen mir als Forscher, Forscherin mit dem Gegenstand. Ja? Es ist nicht unabhängig davon. Ja? Das ist für die Ethnographie total wichtig. Sie schreiben nämlich die Beobachtungsprotokolle. Wenn Sie ein Beobachtungsprotokoll schreiben, versuchen Sie das gar nicht so neutral im Sinne von hyperstandardisiert zu machen, sondern Sie müssen das so beschreiben, dass Sie Ihnen auch bewusst ist und anzeigen, dass das möglicherweise etwas mit mir zu tun hat. Ich muss es nur dem Leser der Community mitteilen und selber reflektieren, welche Bedeutung das haben kann. Ja? Reflexivität bezogen auf den Erkenntnisgegenstand. Und zwar erinnern Sie sich, Alfred Schütz hat sich, kennen wir schon in Ethno mit den Phänomenologen, meinte, die Aufgabe der verstehenden Soziologie ist es zunächst vor allem die Beschreibung der Sinndeutungs- und Sinnsetzungsvorgänge, welche die in der Sozialwelt Lebenden vollziehen. Das ist die Aufgabe der verstehenden Soziologie. Ja? Jetzt ist, das habe ich schon mal am Anfang irgendwann mal erwähnt, die Sozialwissenschaften auf der Basis, also die qualitative Sozialforschung, unterscheidet sich von der naturwissenschaftlich orientierten Sozialwissenschaft in folgender Weise, und zwar, dass der Sozialwissenschaftler im Gegensatz zum Naturwissenschaftler bei seiner Arbeit eine vorinterpretierte Welt vorfindet, so das eigentlich heißen. Das heißt, die Unterscheidungen, mit denen er operiert, treffen auf Unterscheidungen, mittels deren die von ihm beobachteten Akteure ihre Welt einteilen und ordnen. Die Welt, auf die wir gucken, als Forscherin, als qualitative Forscherin, ist vorinterpretiert. Die ist bereits, die muss nicht erst von uns geordnet und richtig gemacht werden. Und das meint der Hinweis Reflexivität in Bezug auf den Erkenntnisgegenstand. Forscher findet immer schon eine vorinterpretierte Welt vor und auf die müssen wir Bezug nehmen. Ja? Das heißt auch, dass wir nicht in die Köpfe der Leute reingucken können. Dass wir nicht sagen, automatisch schon sagen können, der macht das, weil. Ja, das können wir nicht. Und nur in eingeschränktem Maße. Diese erste Ebene, ja, heißt bei Schütz Konstrukte erster Ordnung und das, was gewissermaßen Sie als Sozialforscher dann einbringen, wären dann Konstrukte zweiter Ordnung. Und die zweiter Ordnung müssen denen auf erster Ordnung aufruhen. Ja? Das heißt, unsere analytischen Beobachtungen, Schlussfolgerungen, die wir machen, müssen darauf Bezug nehmen, was die Akteure sich wechselseitig zum Beispiel angezeigt haben. Und das sieht man dann, wenn Sie gehen Sie mal in die BIP und nehmen Sie mal so eine soziologische Zeitschriften heraus, empirische Arbeiten. Und dann versuchen Sie dieses Prinzip mal anzuwenden und schauen, ob das auch stimmt. Ja? Weil empirische Arbeiten, empirische Forschungsprojekte, das sind natürlich eine ganze Menge empirisches Datenmaterial ist da drin, Auszüge aus Transkripten, Gesprächstranskripten und so weiter. Und die Analysen, also First- oder Second-Order-Constructs, die nehmen darauf Bezug und das ist dann Teil der Analyse. Also was wir hiermit ein bisschen klären oder erklären möchte, ist, oder damit Ihnen das einfach klar ist, es ist gar nicht so schwierig, ist, wir haben einerseits Daten, die haben wir gewonnen durch irgendeine Art von methodischen Zugriff auf soziale Welt. Ja, ob das jetzt Texte sind, die wir vom Feld abgegrast haben, ob wir Interviews geführt haben und. Ist egal. Ja? Jetzt ist nur wichtig, wie kriegen wir das, was da ist, damit verbunden, was meine Eigenleistung, meine Analyse, meine Interpretation, meine Rekonstruktion ausmacht und die muss irgendwie verbunden werden. Sonst ist es keine saubere Analyse. Man kann ja jeder sagen, ich bin ja auch, wie Sie wissen ja, es gibt ja hier auch in der qualitativen Sozialforschung bestimmte Gütekriterien und die müssen wir ja auch erfüllen. Eines davon lautet intersubjektive Nachvollziehbarkeit, dass wenn ich irgendeine Studie mache, dass Sie, wenn Sie die lesen, sagen, ja, das leuchtet mir ein oder das leuchtet mir überhaupt nicht ein und das begegnet uns im Forschungsalltag in der Weise, dass dann Kollegen sagen, ich glaube, da musst du noch ein bisschen nachlegen. Da musst du vielleicht noch ein besseres Beispiel, empirisches Beispiel in Form eines Transkripts dazu nehmen, um das abzusichern und dass es auch gewissermaßen valide genug ist für den Austausch. Okay, Schütz haben wir. Noch ganz kurz zur Ethnomethodologie, weil wir es letzte Woche ja schon hatten. Dem sozialen Handeln selbst wohnt ein reflexives Moment inne. Das heißt, Akteure zeigen sich gegenseitig ihre erwünschten Interpretationen der Situation an. Das kann die Forscherin nutzen. Wenn Sie jetzt hier sitzen würden, würde ich Ihnen wieder die Hand schütteln. Ja, und damit ist gemeint, dass Handlung, also das Identitätstheorem der Ethnomethodologie meint, Handlungsrealisierung und Beschreibung ist ein Akt. Ja, und das meint das hier. Akteure zeigen sich gegenseitig ihre erwünschten Interpretationen der Situation an und das machen gewissermaßen Akteure. Ja, Person A und B tauschen sich aus, zeigen sich ihre Interpretationen an und ich als Sozialforscherin guck drauf, ja, und nutze die Art und Weise, wie die Akteure sich das anzeigen und das nutze ich für meine analytische Beobachtung. Ja, das ist damit hier gemeint. Ja, dass wir das nutzen, wie die Akteure laufend eine Situationsdeutung betreiben, ja, wie sie sich das anzeigen, sprachlich, ja, Körper, Nähe und Distanz und so weiter. Und wir machen dann Beobachtungen von Beobachtungen, Unterscheidungen von Unterscheidungen und das ist damit gemeint. Okay. Forschungsprozess, Logik der qualitativen Sozialforschung. Oder gibt es mal zu den methodologischen Prinzipien irgendeine Rückfrage Ihrer Seite, Ihrerseits? Und wahrscheinlich haben Sie das im Tutorium ja auch schon lang und breit besprochen, oder? Ja, so? Ja, okay. Also reicht. Gut, Forschungsprozess und Logik. Jetzt haben wir noch ein zweites Interview-Auszug und zwar diesmal von Stefan Wolf, auch mittlerweile emeritiert, das sind so die alten Hasen, sage ich mal, der der qualitativen Sozialforschung. Stefan Wolf hat sich viel mit Organisationssoziologie beschäftigt und qualitativer Sozialforschung war an der Universität Hildesheim. So, also, sind wir bereit, könnte ich mir jetzt mal sagen, wenn Sie sich ungern von etwas überraschen lassen, dann bleiben Sie in der quantitativen Paradigma. Sie sagen, Sie haben es gern gemütlich, vorhersagbar, dann bleiben Sie da. Wenn wir qualitativ arbeiten und dem folgen, was geht aber alles ein. Okay. So. Wenn Sie sich überraschen lassen und dem folgen, was er meinte, dann kann es eben dazu kommen, dass wir ein Datenmaterial haben und wo wir nicht wissen, wie erkläre ich das jetzt? Ja, es gibt dafür gewissermaßen keine Regel. Es gibt dafür kein Gesetz, es abgeleitet aus der Theorie. Es gibt kein Konzept. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja, das ist etwas. Und wenn wir hier zum Beispiel sagen, wenn Sie sich wirklich auf die Komplexität von Wirklichkeit einlassen, dann gibt es eben Überraschungen und die muss ich dann irgendwie erklären. Und das Interessante ist dabei, wenn wir so vorgehen, so eine Haltung haben und dann ins Feld gehen, dann auch den Anspruch haben, diese Überraschungen auf die eine oder andere Weise zu erklären, ja, oder zu verstehen. Dann vielleicht weitere Daten zu erheben, wie ist das möglich, dass es zu diesem Fall kommt. Und nicht sagen, ja, das ist ein abweichender Fall, den ich da generiert habe und Abweichungen sind Abweichungen, weil die lassen wir einfach weg. Ja? Also etwas als Abweichung benennen, kann in der Situation eine kurzfristige Erleichterung machen, ja, oder geben, zu einer Erleichterung führen, erklärt aber nicht die Abweichung, was die Abweichung zu einer Abweichung macht. Deswegen sind sogenannte abweichende Fälle eigentlich, wenn ich etwas generiert habe in diese Richtung, sind das versteckte positive Signale, die ich auch aber entsprechend lesen muss und denen folgen kann. Ja? So, das müssen wir ein bisschen leiser machen, sonst kriegen Sie hier alle möglichen Zustände. Und zwar, Forschungsprozess quantitativ, das kennen Sie. Hypothesenformulierung, Operationalisierung, Konstruktion eines Erhebungsinstrumentes, Datenerhebung, statistische Analyse, Klassiker. Ja, also das ist die klassische Vorgehensweise, linear, ja, das lineare Prinzip. Wenn wir jetzt dann schauen, wie ist es im Qualitativen? Ein Durcheinander. Mindestens zirkulär. Ja, also wenn Sie danach gefragt werden, was unterscheidet qualitativ von quantitativer Sozialforschung, dann können Sie sagen, das eine geht linear vor, am Anfang eine Hypothese und es wird getestet und es hat eine ganz klare, überschaubare, strukturierte Vorgehensweise. Hier ist der Forschungsprozess ja zirkulär. Ich habe am Anfang ein bestimmtes Vorverständnis, ich habe eine Vorahnung, theoretisch schon ein bisschen angeregt, gehe dann mal gewissermaßen ins Feld hinein, habe eine Datenkonstruktion, habe bestimmte Methoden, also 2, 3, es formiert sich nach und nach irgendeine Art von Datenbasis, ja, und die wird dann gleich analysiert und interpretiert und daraus kommen wieder Folgefragen. Für die jetzt dann zum Beispiel so Grundbegriffe, wenn es um Grundbegriffe geht, hermeneutischer Zirkel zum Beispiel passt hier wundervoll hinein. Ja, oder Schließlogiken, zu denen ich später auch noch was sagen werde, passen hier auch gut rein. Ja, im quantitativen Paradigma gehen wir üblicherweise vorwiegend deduktiv vor. Ne, eine Ableitung von einem Satz, der wird getestet und geprüft und dann schaut man, stimmt's oder stimmt's nicht. Im qualitativen Paradigma eher induktiv Vorgehensweise vom Einzelfall ausgehen und dann bis hin zur Abduktion. Aber dazu sage ich später noch was. Das ist auch eigentlich eine zentrale, oder die Frage kommt dann auch gern in der Klausur oder so, was ist der Unterschied zwischen dem, oder kennt, welche kennt, haben Sie, können wir sagen, welche Merkmale kennen Sie oder was kennzeichnet das qualitative Vorgehen? Ja, oder den Forschungsprozess, den qualitativen Forschungsprozess. Was kennzeichnet den zum Beispiel? So, dann ist das damit gemeint. Okay, Forschungslogik, Schließlogiken. So, welche gibt's? Das kennen Sie wahrscheinlich mehr oder weniger, oder? Also, ich nehme an, Deduktion und Induktion sagt Ihnen was, Abduktion wahrscheinlich nicht. Hierzu sollen Sie ja einen Text lesen. Jetzt kann man natürlich so vorgehen, wie der Pinguin das hier gemacht hat. Ja, ist die Frage, ob das dann halt stimmt. Ja. Also, Deduktion, was steckt in dem Wort eigentlich drin? Was bedeutet das? Sowas wie ableiten kommt aus dem Lateinischen. Subsumieren auch. Ja? Wenn Sie zum Beispiel, es gibt, wenn Sie den Begriff mal hören, Subsumptionslogik. Etwas wird einem Konzept untergeordnet. Ja? Dann Induktion, einführen, überleiten. Ja, und Abduktion aus dem Lateinischen wegführen, abducere aus dem Griechischen apagoge, meint in etwa das Gleiche, geht zurück bis auf Aristoteles, aber da sage ich später noch was dazu. So, in der qualitativen Forschung haben wir eben, wie gesagt, vorwiegend Induktion, Abduktion. Natürlich kann auch sowas Deduktives auch immer wieder eine Rolle spielen, weil wir fangen nicht bei Null an, das ist auch klar, ne? Weil das sind jetzt am vorwiegend die Prinzipien oder die Schließverfahren, die hier eingesetzt werden, und im quantitativen vorwiegend Deduktion und Induktion. So, jetzt ein paar Beispiele zu Deduktion. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich. Oder hier, ich weiß, dass ich nichts weiß, okay, das bezieht sich jetzt dann auf Sokrates, ist jetzt kein Beispiel dafür. Aber was hier wichtig ist, es gibt ein Gesetz oder eine Regel, ja. Finden Sie es in der Literatur auch? Sie sollen ja, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche den Text lesen von Reichertz. Da sind die Sachen eigentlich ganz gut beschrieben. Ja? Es gibt ein Gesetz und dann gibt es einen Fall und daraus eine Schlussfolgerung. Das heißt, die zu erwartende Beobachtung. Die zu erwartende Beobachtung ist eben hier, dass Sokrates eben auch sterblich ist. Noch ein anderes Beispiel. Wusste ich gar nicht, dass die Katze rumrennt hier. Und zwar. Ja, Deduktion, was ist hier gemeint? Eine logisch zwingende Schlussfolgerung vom Allgemeinen, ja. Es gibt, das sind so ein paar zentrale Sachen, sind da zu merken, dann ist das einfach für ewig klar. Eine logisch zwingende Schlussfolgerung vom allgemeinen Wissen, ja, über die soziale Welt auf einzelne Fälle. Also eine Schlussfolgerung vom Allgemeinen auf, Schlussfolgerung auf. Für Fälle, die eindeutig und bekanntermaßen Teil einer Kategorie sind, gelten als Eigenschaften, die auch für die Kategorie als Ganze gelten. Ja, also ich ordne es gewissermaßen unter. So, hier ein Beispiel, wenn alle Kater schwarz sind, das Gesetz oder der Regel, und Felix ist ein Kater, das ist der Einzelfall, da muss Felix logisch zwingend schwarz sein, das wäre gewissermaßen die zugeschriebene Eigenschaft. Das heißt, Deduktionen sind wahrheitsübertragend, das heißt, ist die Regel gültig, dann ist auch das Ergebnis der Regelanwendung gültig. Ja? Durch die Zuordnung. Ich glaube, das ist relativ klar. Das nächste, Induktion. Sokrates ist ein Mensch. Sokrates ist sterblich. Alle Menschen sind sterblich. Ist der Fall, die Beobachtung und daraus das Gesetz. Was heißt das jetzt? Die empirische Entdeckung von allgemeinem Wissen über die soziale Welt durch Zuordnung, das ist zentral, von Einzelfällen, ja, die Zuordnung von Einzelfällen zu übergreifenden vorgegebenen Kategorien. Also die Kategorien werden dabei entsprechend der Forschungsfrage analytisch vorgegeben. Das ist jetzt nicht so wichtig, dieser Satz. Also das Beispiel lautet, wenn Felix schwarz ist, Katzel schwarz ist und Kasimir schwarz ist, Othello schwarz ist und so weiter, das sind gewissermaßen die Beobachtungen. Und Felix, Katzel, Kasimir, Othello und so weiter Kater sind, das sind die Fälle, dann liegt die folgende Vermutung nahe, dass alle Kater schwarz sind. Ja, also ist nochmal zur Wiederholung, vom Allgemeinen die Zuordnung von Einzelfällen zu übergreifenden vorgegebenen Kategorien, die gibt es gewissermaßen. Die ist selber nicht neu, die Kategorie gibt's. Ja? Also der beobachtete Fall ist ein Exemplar einer bekannten Ordnung. Also Ordnung wäre hier analog zu Gesetz. Ja? Und die, hier ist er, einer von denen da. Ich glaube, es ist Katzel. Also der verschwindet. So, weitere Beispiele, und zwar Induktion, zum Beispiel A ist arbeitslos, ja, A ist ausländerfeindlich eingestellt. B ist arbeitslos, B ist ausländerfeindlich eingestellt. C ist nicht arbeitslos und ist nicht ausländerfeindlich eingestellt. D ist arbeitslos, D ist nicht ausländerfeindlich eingestellt, E ist nicht arbeitslos und so weiter. So, jetzt habe ich irgendeine A, jetzt kommt da irgendein Wert raus, der ist erfunden, ja, den habe ich. Das stimmt vielleicht auch gar nicht. Aber es geht jetzt darum, das jetzt mal zu übertragen auf bestimmte Schlussfolgerungen. Sie kennen diese tollen, wahnsinnigen, sage ich jetzt mal, Wahlplakate aus der Schweiz, für die, die, ja, und von der NPD, die kennt man ja auch, die das eigentlich da von denen ja auch kopiert haben. Also, D und E lassen uns vermuten, dass weitere Variablen neben Arbeitslosigkeit Ausländerfeindlichkeit bedingen. Ich gehe nochmal zurück, was D und E ist. Also D ist arbeitslos, D ist aber nicht ausländerfeindlich eingestellt. Das heißt, diese Annahme, dass Arbeitslosigkeit gleichzeitig mit Ausländerfeindlichkeit korreliert, muss jetzt nicht stimmen. Ja? Und E ist nicht arbeitslos und ist trotzdem ausländerfeindlich eingestellt, ist gewissermaßen das Gegenteil. Das muss ich jetzt auch irgendwie erklären. Das heißt, wenn D und E uns vermuten lassen, dass weitere Variablen neben Arbeitslosigkeit Ausländerfeindlichkeit bedingen, müssen wir uns überlegen, ja, welche könnten denn das sein, wenn wir jetzt forschen? Haben Sie eine Idee? Welche könnten das sein? Also welche weiteren Variablen neben Arbeitslosigkeit könnten Ausländerfeindlichkeit bedingen? Haben Sie eine Idee? Vielleicht auf der Basis dieses tollen, nee, toll, also wirklich, dieser Wahlplakate, ja. Also das ist nichts Erfundenes, das sind keine Cartoons jetzt hier, ne? Die gab es wirklich, ja. Hat jemand eine Idee? Was glauben Sie? Also welche weiteren Variablen neben Arbeitslosigkeit könnten Ausländerfeindlichkeit bedingen? Also Studierende sind ja auch so fast arbeitslos. Ja? Sind sie jetzt alle ausländerfeindlich oder wie? Habe ich nicht, oder? Ganz genau. Also es gibt eine ganze Menge. Ich gehe jetzt mal weiter. Zum Beispiel, Moment, ja, was haben wir hier? Schlechter Ausbildungsgrad, gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein und so weiter. Wir müssen jetzt da nicht da reingehen, ne? Aber ich soll damit einfach nur die Schließoperationen, die Schließlogiken sollen angezeigt werden, worauf es da ankommt. Ja? Es geht jetzt, ich möchte jetzt keine Studie machen mit Ihnen über Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Darum geht es gar nicht, aber dass wir es auf der, auf dieser, auf, es geht um den, um den, um das, um die Schließlogik. Okay. So, vielleicht noch das Zentrale, was ganz wichtig ist für die qualitative Forschung, ist Abduktion. Geht eigentlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf Aristoteles und dann ein Bartius de Beriga, ein italienischer Rechtsgelehrter im 16. Jahrhundert. Der hat das übertragen und dann war ein paar Jahrhunderte nichts und dann Charles Sanders Peirce, den Sie schon kennen. Ein Pragmatist, kommt aus dem Pragmatismus, ein Vertreter, der hat dieses Prinzip ja, behandelt in seiner Philosophie und die qualitative Sozialforschung, soll ich sagen, hisst diese Fahne des Öfteren und sagt, wir arbeiten abduktiv, wir finden etwas, wofür es vielleicht noch gar keine Regel und noch auch gar keinen Fall gewissermaßen gibt. Ja, wir versuchen ein Phänomen zu beschreiben, das zunächst noch nicht zuordnenbar ist. Ich sage mal gleich, was damit gemeint ist. Abduktion heißt, eine heuristische Korrelation von einzelnen Beobachtungen und Wissen über die soziale Welt, um zu spezifischen Aussagen über Einzelfälle zu gelangen. Okay. Dabei entsteht durch die individuelle Interpretation einzelner Fälle neues Wissen über die soziale Welt. Also es wird etwas identifiziert oder benannt oder zugeordnet, wofür es noch keine Erklärung gab. Das heißt, die Abduktion schlussfolgert aus einer bekannten Größe. Ich habe irgendwas gefunden, so, boah, hätte ich nicht gedacht. Ne? Also ich bin mal überrascht. Wie kann das sein? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich die Methoden falsch angewendet? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Oder wie erkläre ich das? Und man kann ja fragen, wie kommt neues Wissen in die Welt? Ja? Das heißt, sie schlussfolgert aus einer bekannten Größe auf zwei Unbekannte, auf eine Regel und auf einen Fall. Das heißt, der bislang eventuell gewohnten Sicht wird nicht mehr gefolgt. Und also man betritt einen Pfad, der eben keinen Vorläufer hatte. Ja, und wenn das, im Grunde muss das ja, ist es folgerichtig, dass wir uns damit jetzt beschäftigen mit Abduktion. Wenn das stimmt, dieses methodologische Prinzip der sogenannten Exploration, der Entdeckung von etwas, was vorher noch nicht klar war. Ja, oder noch nicht ja, in der Welt, sagen wir mal so. Ja? So, jetzt können wir ja fragen, ja, wie können wir denn da abduktive Schlüsse herbeiführen? Weil wenn wir sagen, wir haben einen ganzen Berg von Daten, dann müssen wir die Daten irgendwie sortieren. Deduktiv vorgehen ist eine Hilfestellung, wissen wir. Induktiv vorgehen kann auch eine sein. Jetzt habe ich immer noch so ein Häufchen an abduktiven oder an Beobachtungen, wo ich so, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Ich schmeiße es am besten gleich weg, weil dann habe ich das Problem nicht. Ja, ist auch schwierig. Ja, vielleicht verschenke ich ja was. Vielleicht ist genau das die tolle Erfindung, die ich in meiner Abschlussarbeit dann irgendwie einbauen kann oder wie auch immer. Jedenfalls, es gibt sogenannte zwei große Strategien, so nennt es Reichert unter Bezug auf Peirce. Und zwar, eine ist also wie können wir, also das Ziel ist, wie können wir unser logisches Urteilsvermögen so bearbeiten, dass es irgendwie ausgeschaltet wird. Unser logisches Urteilsvermögen. Wie können wir es so bearbeiten, dass es ausgeschaltet wird? Eine Möglichkeit könnte sein, ja, großen Handlungsdruck, jemanden so dermaßen unter Stress setzen, dass er Schiss kriegt und Angst kriegt. Also boah, ich muss jetzt echt nicht voll, ich schlafe nichts mehr und ich schaue, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, also unter Beschuss gewissermaßen halten. Sie müssen das jetzt nicht alle machen, ne? Aber zumindest ich gebe das jetzt mal so wieder. Das zweite ist Muße und Kontemplation. Das heißt, sie gehen nach der Vorlesung, packen alles zusammen und gehen jetzt erstmal schwimmen und denken, boah, ich muss den Kopf freikriegen. Ja? Ich lasse jetzt einfach mal hereintropfen, was so kommt. Das sind zwei gegensätzliche Vorgehensweisen. Das eine, ja, aber das Ziel soll klar sein, dass wenn im Text, Sie können das ja eh noch besprechen, dass eben das logische Urteilsvermögen irgendwie ja eingeklammert wird gewissermaßen, ja, dass sich auch etwas bislang nicht Denkbares überhaupt in Erwägung ziehe, dass es sowas auch gibt und damit dann auch weiterarbeiten kann. Ja. So, das heißt in Bezug darauf, was oben schon stand, also es gibt keinen passenden Type und da es keinen passenden Type gibt, der zu finden war, muss in einem geistigen Prozess ein neuer bzw. er oder gefunden werden. Das wäre jetzt ein Zitat von Reichert, wie er das gewissermaßen dargestellt hat. Okay, hier ein Beispiel oder vielleicht noch ein paar schönere zur Abduktion. Weil ich lade das, es sind einige Beispiele, die lesen Sie einfach in Ruhe durch. Ich mache jetzt lieber mal einen Punkt und wir gehen dann in den Film rein und damit wir danach auch ein bisschen diskutieren können, geben Sie mir jetzt eine Minute, bis der Film startet und machen hier mal Schluss. Gibt es jetzt zu den Schließlogiken irgendeine Frage von Ihrer Seite? Lesen Sie den, der Text ist sehr kurz von Reichert, ja, aber lesen Sie den genau, ja, und diskutieren Sie den auch. Und einige haben ja die Grundbegriffe generell. Sollten Sie die Texte auch lesen, auch wenn Sie danach reingehen in das Tutorium und feststellen, ich habe nichts verstanden, aber es ist ein anderes Gefühl, ihn gelesen zu haben und nichts verstanden zu haben, als ihn nicht gelesen zu haben und einfach mal hoffentlich fragt mich niemand, ja, ja, weil es, ja. Sonst wird es nicht so leicht. Okay. Was hat dieser Film mit empirischer Sozialforschung zu tun? Also wir müssen hier stoppen, weil die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten. Was hat das mit empirischer Sozialforschung zu tun? Was glauben Sie? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, was glauben Sie, wie der Film weitergeht? Oder was ist Ihnen aufgefallen? Also drei Fragen. Was ist Ihnen aufgefallen? Was hat das mit empirischer Sozialforschung zu tun? Und was glauben Sie, wie der Film weitergeht? Haben Sie Ideen? Genau. Also man tut so, als wäre der Forscher nicht Teil der Situation. Ne? Also er verhält sich auch entsprechend. Das wäre nicht Teil der Situation. Denken Sie an die Erkenntnisvoraussetzungen des Sozialforschers, was wir vorhin gesagt haben, dass eigentlich, ja? Also das heißt, die Interaktion zwischen dem Forscher und dem Beforschten, zwischen dem norwegischen Single-Mann, spielt eine Rolle, aber in den Daten selber, im Beobachtungsprotokoll nicht, weil es wird immer wieder rausradiert, ne? Oder weil es nicht reinpasst gewissermaßen. Ja? Welches Paradigma passt denn in etwa in überzeichneter Form zu dieser Vorgehensweise? Also wenn Sie so beobachten, wenn Sie auf dieser Basis ein Beobachtungsprotokoll schreiben, ja, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, obwohl wir es erst nächste Woche uns damit beschäftigen, das ist falsch. Ja, also wenn Sie so ankommen, ja. Was glauben Sie, wie der Film, also zum Beispiel den ersten Teil, dieses an der Tür klopfen, das nicht reinkommen, den Arzt holen, also andere Autoritäten hinzuholen, kennen wir alle aus Forschungsprozessen, wenn man ins Forschungsfeld möchte, ne? Also der Feldzugang ist das ist eine typische sehr heiße und heikle Phase. Wenn man da nicht reinkommt, kann man seine tollen Untersuchungen auch nicht machen. Was glauben Sie, wie geht der Film weiter? Können Sie auf der Basis des Gesehenen eine Hypothese entwickeln? Ne, wir haben jetzt die Situation zum Schluss, der geht rein, schleicht sich in die Küche rein, setzt sich auf den Hochsitz und dokumentiert. Was glauben Sie, wird der Isaac, so heißt der Beforschte, der alleinstehende Mann, wie wird der reagieren? Wir können ja, was meinen Sie? Bitte. Also er wird ihn einfach so ein bisschen ein bisschen aufziehen, ein bisschen ärgern. Hat er ja eh einmal gemacht, ne? Er hatte so eine Tasse, und dann ging er zu irgendeinem anderen Waschbecken oder so, ne? Wo man jetzt vielleicht, ja, findet hier schon ein Katz-und-Maus-Spiel statt, ne? Wenn man weiß, der zeichnet irgendwas auf. Hat sonst noch jemand eine Idee, wie der Film weitergeht? Sie trennen sich. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also ist die Frage, von wem die Initiative ausgeht. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Forscher sagt, ey, du kannst mich mal, ich kann hier nicht forschen, oder er wird von seinem Institut, von seinem Beauftrager rausgeschmissen, oder der Beforschte sagt, du spinnst wohl, also du musst gehen. Ja, also Abbruch der Studie könnte eine Folge sein. Ja, bitte? Genau. Das ist auch eine Möglichkeit, dass sie irgendwie in Interaktion treten, dass man sagt, okay, wer bist du überhaupt? Wie bist du denn zur Forschung gekommen? Warum lebst du denn alleine? Erzähl mal. Also, dass sie dann irgendwann Schnaps trinken anfangen, könnte man sagen. Es ist kalt, Winter, setzen sie sich zusammen. Das ist eine Variante. Wenn Zeit ist, vielleicht schauen wir nächste Woche noch mal kurz rein, so 10, 15 Minuten. Ansonsten wird der Film im Tutorium, so es reinpasst, zu Ende geguckt. Der Film geht in eine ganz andere Richtung. Ja, also so ein bisschen angedeutet wurde es schon. Sie haben, glaube ich, die richtige Spur gelesen. So wird er dann weitergehen. Ja, tut mir leid, dass es technisch heute nicht geklappt hat, dass wir nur so einen kleinen Ausschnitt davon sehen können. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Vergessen Sie bitte nicht, die Beobachtungsprotokolle nachzuliefern, nachzulegen und auch die anderen Arbeiten. Jetzt müssen Sie die nächsten Wochen ein bisschen anziehen und Ihre Arbeiten machen. Und ja, machen Sie es gut.